Wenn einer eine Reise, ja, dann ist was zu klären im Bestehenden. Oder es ist eben nicht zu klären und die Reise verspricht irgendwie Ablenkung.
Take your senses on an amazing journey to our island paradise of Mauritius. Explore its secrets with a sense of wonder. Mountains, rainforests and river gorges await. Or feed your soul with street dishes inspired by four continents. Immerse yourself in holistic therapies at luxurious spas or on white coral sand. Start your journey now at Mauritius365.au.
Mauritius klingt weit genug weg und ist als Insel scheinbar ideal geeignet für mein Vorhaben, mitten im Indischen Ozean gelegen, über 1000 Kilometer entfernt vom nächsten Festland. Ein Paradies, glaubt man den Bildern im Internet und trotzdem historisch aufgeladen mit vielleicht geeigneten Geschichten zum Ablenken von den zu klärenden inneren Zuständen, also meinen Zuständen. Mauritius, eine Insel mit ein paar Bergen, Vulkane einst, Strände, Klippen, Palmen und ein paar dicht bewaldete Hänge. Eine Tropeninsel eben. Inseln sind überschaubar, brechen alle physischen Verbindungen zur Herkunft der Besuchenden. Sie haben keine Brücken, in diesem Fall hat die Insel sogar schäumende Korallenriffe. Man käme niemals aus eigener Kraft hier wieder weg. Der Trugschluss des Abgeschiedenen ist Teil meines Spiels. Die Flugverbindung hierher, natürlich mit Rückticket, die kostet mich ein Vermögen. Aber auch der morbide Hauch der Insel befördert mein Vorhaben. Dinge klären. Generationen von Seefahrern und skrupellosen Kolonialisten haben der Insel Mauritius das Abenteuer geraubt. Hier ist keine gefährliche Wildnis zu erwarten. Selbst die Malaria ist von den Briten ausgerottet worden. Also bin ich auf mich selbst geworfen.
Vor allem die ultraviolette UV-Strahlung der Sonne hat eine Wirkung auf die Haut. Je nach Wellenlänge unterscheidet man die für die Haut bedeutende UV-Strahlung in UVA und UVB-Strahlung. Die langwellige UVA-Strahlung hat eine Wellenlänge von 320 bis 400 Nanometer und gelangt bis in tiefe Hautschichten, bis in die Lederhaut. Das hat zur Wirkung, dass die kollagenen Fasern der Haut beschädigt werden können, was zu einem Elastizitätsverlust mit Faltenbildung führt. Die UVA-Strahlung der Sonne verursacht nur eine kurzfristige Bräune und erhöht das Risiko für den schwarzen Hautkrebs, das Melanom. Für die Ausbildung eines Sonnenbrandes ist sie jedoch nicht verantwortlich. Die kurzwellige UVB-Strahlung, 280 bis 320 Nanometer, dringt in die Oberhaut ein. Das hat zur Wirkung, dass die Haut das Pigment Melanin bildet und so eine Bräunung entsteht, die als Lichtschutz dient. Außerdem bewirkt die UVB-Strahlung die Bildung von Vitamin D, das für den Knochenaufbau wichtig ist. UVB ist allerdings auch verantwortlich für den Sonnenbrand, einer entzündlichen Reaktion, die je nach Intensität der Bestrahlung mit Rötung, Schwellung, Blasenbildung und Schmerzen einhergeht.
Das ist wirklich so nett, wie es ausschaut.
Ja, Mauritius zeigt sich doch noch von seiner allerbesten Seite. Und bar jeder Neiddebatte kann ich Ihnen jetzt sagen, hier der Strandtest fällt positiv aus. Es ist tatsächlich schön hier an dieser Traumdestination Mauritius. Und das sind so die Momente, das muss man auch zugeben, wo der Reisejournalismus durchaus Spaß macht.
Bei der TUI zum Beispiel sind 85% der Mauritius-Gäste Pärchen. Logisch, bei diesem Romantikfaktor.
Was weiß ich eigentlich über Mauritius, diese Insel, die ich mir ausgesucht habe, um Klarheit zu bekommen über meine vielschichtigen mitteleuropäischen Daseinsformen, die mir allesamt irgendwie Probleme bereiten? Im 16. Jahrhundert ist Mauritius als nahrungsspendende paradiesische Insel den Holländern auf dem Weg nach Indien willkommene Raststadt gewesen. Vorher war die Insel unbewohnt von Menschen. Tierwelt, die erschien vor allem als Nahrungsspender. Der Dodo, Symbolvogel der Insel bis heute, der war ein nicht besonders gut schmeckendes Nahrungsmittel für die Seefahrer, leicht zu fangen, da er ja flugunfähig war. Aber was heißt er, also sie, diese Riesentaube mit eigentümlichem Gesicht, nicht mehr als eine Absonderlichkeit einer Insel im Indischen Ozean, gut genug, um den Reiseproviant aufzufüllen. Und dieses Schicksal teilten alle Tiere der Insel, die größer waren als eine Handtasche beispielsweise. Binnen eines Jahrhunderts waren Flamingos, Rabenpapageien, die seltsam riesige rote Ralle und eben der Dodo ausgerottet.
Das ist eines der most iconic symbols of human-caused extinction. But recent evidence may suggest that they are not, in fact, extinct. Dodos are actually giant flightless pigeons. DNA tests of their bones have revealed that their closest living relatives are the Samoan toothbilled pigeon, the Nicobar pigeon, and the Victoria crowned pigeon. Dodos only ever lived on one island off the coast of Madagascar, now called Mauritius. Mauritius originally had no native human inhabitants, but Dutch and French colonists eventually settled there. Records left by these early colonists tell of a land filled with giant tortoises and flightless birds, including the dodo. Many hungry sailors hunted dodos by simply clubbing them. Later colonists introduced cats, dogs, monkeys, and pigs. Many of these got loose and destroyed the eggs of the ground nesting dodos. By the year 1700, the dodo was believed to have become extinct. But is it gone for good? Doomed only to exist in our art and sculptures?
Und dann die Katastrophe der Riesenschildkröten. Sie waren frischbleibendes Futter für die Holländer, da sie ohne Nahrung gut einen Monat auskommen konnten. Innerhalb weniger Jahrzehnte verschwand mit den eingesammelten und erschlagenen Tieren das Produkt einer einmaligen evolutionären Entwicklung auf der abgeschiedenen Insel Mauritius. Bäume. Die Insel war anfangs zu zwei Dritteln bedeckt von Ebenholz und anderen witterungsunempfindlichen Harthölzern. Aber genau diese Bäume waren eine Art Goldmine. Das Holz der Bäume, beim Ebenholz nur der innere Kern der zum Teil 1000 Jahre alten Gewächse, das war begehrter Rohstoff in Übersee und so wich der in Millionen Jahren gewachsene Urwald der Insel innerhalb kürzester Zeit den Äxten der europäischen Gäste. 2% des ehemaligen Waldgebietes in unzugänglichen Hanglagen ist übrig geblieben. Als Nationalpark Black River George markiert, vermittelt er einen schwachen Eindruck des einstigen Charakters der Insel. Anne Rose ist Mitte 40. Sie trägt streng gebündeltes Haar, erinnert ein bisschen an starke Frauen in Venezuela oder Bolivien. Ich denke, würde sie Präsidentin von Mauritius werden, dann könnte die Insel aufblühen. Anne Rose managt die Ökotourismusfahrten von Port-Jérôme zur Insel der Raya, Île aux Aigrettes, im Südosten von Mauritius. Die Attraktionen dieses kleinen Eilands sind ganz klar die freilebenden Riesenschildkröten. Sie wurden eingeführt vor 20 Jahren aus Madagaskar. Die beiden originären Arten, die einst tatsächlich auf Mauritius lebten, die sind aufgrund der pragmatischen Seefahrernutzung ausgestorben. Es ist schon ein seltsames Erlebnis, einer 100-jährigen Schildkröte direkt ins Gesicht zu schauen. Diese seltsame Mischung aus Erhabenheit, Traurigkeit und natürlich den eigenen Assoziationen, die man hat beim Nachdenken darüber, dass diese Schildkröte ja schon 100 Jahre erlebt hat. Das schafft eine seltsame Ausnahmesituation. Fast bin ich geneigt, der alten Kreatur Humor zuzugestehen. Die Mundwinkel gehen jedenfalls 1,5 Millimeter nach oben. Und dann die nahezu unglaubliche Genussfähigkeit beim sanften Streicheln des Panzers dieses riesigen Tieres. Es erhebt sich bei der hoffentlich angenehmen Berührung, der Hals wird ganz lang, der Kopf erreicht meine Brusthöhe und dann fallen filmreif die faltigen Lider über die großen, klugen Augen. Heute hat er gute Laune, sagt die Exkursionsleiterin. Wenn er keine Lust auf Besucher hat, dann kann der gewaltige Schnabel schon mal nach der Hand schnappen.
a precursor of what the world is going to go through because of the extent of habitat degradation here, a lot of extinction. We are ahead of the world in many ways. So studying conservation in Mauritius gives us a bit of an advance notice of what's going to happen around the world.
Anne Rose schaut auf die kleine Insel, die mit ihrem Schutzstatus für bedrohte Arten den Neuanfang verkündet.
It was a wild island. It was under the sea. Of course, at that time, the level of the water was higher. It was under the sea. So you must have seen during your tour the ground itself, how it looks like, okay? Very uneven with rugged edges and so on. So it was a wild island covered with endemic vegetation. And the first man to come to Mauritius were Dutch. And they came from this side of the island, northeast of this island, when you look at it like this. So they cut across the reef. There's a pass in the reef. So they cut across. They cut across the lagoon and they landed at the foot of the mountain there. So there was no human being before in Mauritius, neither on the mainland nor on Île aux Cygres, no human being. So those first people, they were Dutch, they came in 1598. There were colonies, huge numbers of egrets on this island here before. And unfortunately, when the Dutch came, so we think maybe with, you know, there has been a lot of disturbance, a lot of noise around, movements around. So the birds must have been very sensitive to that. They went away. The egrets, the dysmorphic egret, okay, fishing birds. But the birds never came back again. But after that, the Dutch stayed about 100 years and they left. We've been colonized by two other nations afterwards. They were French and the British lately. And the British left. The last were the British. They left in 1968 when we had our independence. So this island, I mean, anybody could get access to the island. It was covered with endemic vegetation, ebony trees mostly. And some people were rearing cattle, goats. We even hear about some people rearing pigs on this island. So everybody could have access to it.
Genau hier sei der erste Holländer gelandet. Die kleine Insel war voller Zweifarbreiher, die es jetzt hier gar nicht mehr gibt. Dafür sind jetzt an die 30 Rosentauben auf der Insel. Knapp vor dem Aussterben gerettet, wie einige der einst zahlreichen Vogelarten auf der Insel. Seit 1991 war die Population dieser seltenen Taube auf 7 Exemplare abgesunken. Damit ist die Rosa-Taube oder auch Rosentaube von Mauritius die seltenste Taube der Welt. Durch viel Energie wie die von Anne Rose und anderen Ehrenamtlichen gibt es inzwischen gut 300 von ihnen. Trotzdem ist das Problem der Arterhaltung mir nie so präsent gewesen wie hier.
1986, we got a lease from the government, like to use the island as a nature reserve. I mean, through the Mauritian Wildlife Foundation, of course. So then, first of all, we wanted to, because we wanted to make this island like it was, make it look like it was 400 years ago. That is endemic with the endemic birds, endemic vegetation, everything here. So 86, when we took over, we cleaned. We had to remove invasive vegetation, which has been growing here, right? Because the British left in 1968, so in between 68 and when we took over 86, there has been a lot of alien invasive vegetation growing, so we had to clean, remove all that. So we got a grant at some time with the World Bank, I think it was in 92 or 94, and of course the money helped us to, you know, to pay all the costs, all the salaries, we had to pay laborers and everything, and then we converted this island into a nature reserve. And we introduced the algebra tortoises, which you saw maybe during your visit. We introduced the algebras to remove, to replace like the two species we had before. We introduced the birds. We saved three species of birds. That is the pig pigeon, the olive white eye, and the Mauritius folly. We saved those three species from the edge of extinction because there has been a lot of deforestation in Mauritius here, right? It started with the Dutch. They cut down our ebony forest. You know, ebony is a very precious wood. So they brought back that wood to their country, but they introduced sugarcane. Yeah. and the predators. So the Dutch came first, they left came the French left, then came the British. So predators also had been introduced, rats, menkes, mongoose, pigs, dogs, cats, so many deer, right? And deforestation, of course, destroyed the natural habitat, and the predators also fed on the animals they could find here. And the worst one were the rats, of course, rats, monkeys, and mongoose. And so we saved the pink pigeon, we saved the olive white eye, and the Mauritius foddy, three endemic species from the edge of extinction. What else we have on the island? We have the Telfair skink, the big lizard, which also went extinct on the mainland. But we got one, there was one small population which remained on one island in the north of Mauritius, which was free of predators far from the mainland. So we took some of the Telfair skinks there. We introduced them to Île aux Aigrettes here because we use them as, they help us to get rid of shrews here. Mm-hmm. We have the shrew, you know, that tiny little mouse? We call it the Indian musk shrew here, one species which has been introduced accidentally. And so the skinks help us to get rid of them because they feed on them. The skink by nature is omnivorous, but here they especially yum yum the, the shrews. And we also have another gecko, which we call the Gunter gecko, which is also endemic, but very difficult to find. Yeah, it remains on top of trees, on the very top of trees, and they develop camouflage and so on. So they look a little bit like the skink, but slightly shorter and with pads at the end of their legs, because the skink has claws, but the Gunter has tiny cushion pads. So it's very difficult to find. So we have also this gecko on the island. We have the ornate digger, the little one, the colorful one, the ornata, which is our day ornate gecko. It has a blue-green tail and head with the tiny red dots on the body. It doesn't grow big. It remains between 13 and 15 cm. Males more colorful than females. So beautiful. Males are more colorful than the females.
Die verbliebenen Arten sind nicht lukrativ. Niemand wird je die Abwesenheit eines Mauritius-Falkens oder eines kleinen Brillenvogels bemerken. Ist es das schlechte Gewissen, das sich um die verbliebenen Tierarten bemüht? Oder geht es gar um eine Art Inselidentität?
This is the aim of the foundation, right? This is the aim why we are doing conservation, we are preserving those species here. We are trying to increase the numbers. Now, unfortunately with the pigeons here, we have between 30, about 40 pink pigeons here, because one of the main problems we get on the island here is contamination by a pigeon from Madagascar, which carries a protozoa, sort of a bacteria, which affects our birds here. So you can see the number of our pink pigeons remain fairly low. This is one of the big problems. The 40s are doing very well. I think we are reaching almost overpopulation now. So the management is thinking what to do with them. Maybe we are going to release some populations back into the forests we have. And the white eyes, we have about 60. And it's still, still not enough, to get rid of some of them here. So we're still waiting for the olive white eyes before we take some and release them elsewhere. But we also have biologists who work in the forests also, not only on the Île aux Aigrettes. Mauritian Wildlife Foundations have biologists who also stay in the forest. They also watch and work with the wild populations in the forest, like in Pigeonwood, in Cumbo, in a few places in the forest. Yeah, we have them working there. They watch also, they take care also.
Da draußen steht schon die nächste Reisegruppe. Jeder eingenommene Cent und jede Rupie der Überfahrt geht an die Stiftung, die sich um die Erhaltung der bedrohten Arten der Insel Mauritius verdient gemacht hat.
Yeah, so how to get in touch with us? We have our website. So we have people who come to help us, yeah, as volunteers, yeah. And we are very thankful to them. Yeah, we thank them very much. My name is Rosemary. People call me Rose, so short.
Das Skype-Bild meines Freundes Alex kommt mir in den Sinn. Ein Mann nagelt Bohle um Bohle auf einen Steg, der ewig unfertig in das offene Meer ragt. Instinktiv nehme ich den Hut ab, der mich vor der sengenden Sonne schützen soll, und die Sonnenbrille, Kontaktschutz vor den Begegnungen mit Reisegruppen. Anne geht wieder in das Häuschen der Foundation. Die Bootsbuchungen müssen genau getaktet werden. Nie dürfen zu viele Leute zugleich im Reservat sein. Ich winke ihr zu, ein bisschen mit schlechtem Gewissen. Klar, die Insel ist klein genug, radikale Änderungen sind tatsächlich herstellbar. Aber ich wollte ja eigentlich nur meine eigenen Sachen klären.
immer den gleichen Stein, den immer gleichen Berg hinaufwälzen. Das Gewicht des Steins zunehmend, die Arbeitskraft abnehmend mit der Steigung. Patt vor dem Gipfel. Wettlauf mit dem Stein, der vielmals schneller den Berg hinabrollt, als der Arbeitende ihn den Berg hinaufgewälzt hat. Das Gewicht des Steins relativ zunehmend, die Arbeitskraft relativ abnehmend mit der Steigung. Das Gewicht des Steins absolut abnehmend mit jeder Bergaufbewegung, schneller mit jeder Bergabbewegung. Die Arbeitskraft absolut zunehmend mit jedem Arbeitsgang. Den Stein bergauf wälzen, vor, neben, hinter dem Stein her, bergab laufen. Hoffnung und Enttäuschung. Rundung des Steins. Gegenseitige Abnutzung von Mann, Stein, Berg. Bis zu dem geträumten Höhepunkt, Entlassung des Steins vom erreichten Gipfel in den jenseitigen Abgrund. Oder bis zum gefürchteten Endpunkt der Kraft vor dem nicht mehr erreichbaren Gipfel. Oder bis zu dem denkbaren Nullpunkt, niemand bewegt auf einer Fläche nichts. Stein, Schere, Papier. Stein schleift Schere. Schere schneidet Papier. Papier schlägt Stein.
Ein Gedanke, entfernt verwandt mit den skurrilen Bergen und der katastrophisch anmutenden Besiedlungsgeschichte von Mauritius. Wäre ich der einzig Überlebende einer weltweiten Seuche, Tiere würden erneut den Platz des Menschen einnehmen. Sie wissen schon, Hollywood hat längst alle entsprechenden Bilder in die Köpfe gepflanzt, also der morbide Genuss, Adam zu sein, wissend um die Untergangsszenarien des Kommenden. Der einsame Milliardär auf der abgeriegelten Insel kann es irgendwie erahnen. Es wäre einen Moment lang ein Schlaraffenland, endlose Ressourcen, Fahrzeuge, Benzin, Schlaraffenland ohne Schlaraffen natürlich, ohne Sex, ohne Gespräche, ohne Berührung, also Reichtum mit dem Geruch der Verwesung. Homo Hauser. Mit Tieren sprechen. Anthony Hopkins' überzeugend gespielte Abkehr vom Menschsein wegen der einfachen, ehrlichen Daseinsform der Gorilla-Familie.
Was soll das darstellen?
Ist noch nicht fertig.
Ethan, ich...
Sie können ruhig rein, Doc.
Was soll das darstellen?
Die Geschichte der Menschheit. Das ist die wahre Geschichte, keine Fiktion, keine Lüge. Afrika vor 2 Millionen Jahren. Die Menschheit, dann wanderten sie weiter. Migration. Hier sind wir vor 10.000 Jahren. Zivilisation. Sie.
Das bin ich?
Ja, Sie und ich. Wir.
Die Täter. Und wer sind die Blauen da?
Stammesgemeinschaften. Jäger, Siedler, Sammler. Sie töteten nie mehr Tiere, als sie für ihren Lebensunterhalt brauchten. Kultivierten nie mehr Land, als sie benötigten. Sie mussten kämpfen, aber sie führten niemals Kriege. Haben nie Völker ausgerottet. Sie hatten ihren Platz in dieser Welt und waren Teil dieser Welt. Und sie teilten miteinander. Wir haben das alles verändert.
Und was jetzt? Wir können nicht alles wieder rückgängig machen. Was sollen wir denn tun? Was?
Weggehen.
Und wohin?
Sie stehen mir im Weg.
Sollen wir jetzt die Städte abreißen, ja? Oder in den Dschungel auswandern, so wie Sie?
Eine außergewöhnlich dumme Frage. Finden Sie es selbst raus. Ich habe zu tun.
Sie sind eine absolute Nervensäge, Ethan.
Ich weiß. Und jetzt gehen Sie.
Okay.
Vorherrschaft.
Was?
Wir müssen nur eine Sache endlich aufgeben. Unsere Vorherrschaft. Die Welt gehört uns nicht. Wir sind keine Könige und auch keine Götter. Können wir das aufgeben? Diesen Zwang, alles zu kontrollieren. Diesen Drang, wie ein Gott zu sein.
Die Vernichtungsfantasie, das Störende zu eliminieren, ist eng verwandt mit dem Reinheitswahn der Nazis. Arier, reinrassige Arier, Rassenhygiene, SS-Zuchtbogen in Ostpreußen, Magyaren, Kernmagyaren. Die große Sehnsucht der Nazis nach engelsgleich reiner Struktur, einer Struktur, die heil ist, weiß ist, unbeweglich und klar, final und sauber wie der Tod.
Tief unter dem Tiere stehen viele Idioten, die sich oft nicht verständlich machen können. Die Verhütung erbkranken Nachwuchses ist ein sittliches Gebot. Sie bedeutet praktische Nächstenliebe und höchste Achtung vor den gottgegebenen Naturgesetzen. Wer Unkraut verhindert, fördert das Wertvolle.
Ist der Glaube an eine unberührte Natur nicht ein bisschen was Ähnliches? Der Gegenentwurf wäre das hilflose Robinson Crusoe-Set, also das Spiel der Gesellschaft ohne Gesellschaft. Unglaublich trist die Vorstellung eines Robinsons, der mittels Genbanken die Menschheit neu erschaffen muss und soll. Wozu? Das ist die furchtbare Tristesse von Gott. Schöpfung im Moment der Langeweile, der Sinnlosigkeit, Vielfalt als Ablenkung vom schwarzen Loch. Aber ich schweife ab. Sandrine im Hotel Gold Beach verschwendet keinen Blick an den immer gleichen Film aus Gischt und Wellen und Blau und Grau. Ihr Interesse gilt ausschließlich dem adäquaten Verhalten gegenüber den Gästen und deren eigentümlichen und vielleicht auch erwartbarem Verhalten. Es fällt ihr gar nicht schwer, das Wort Sir durch Ralf zu ersetzen. Der Schulterblick zu den Kollegen spricht von eingeübter Distanz zum Kunden. Der perfekte Service ist Garant für ein sicheres Einkommen von vielleicht 200 Euro im Monat. Diese Arbeit hier ist speziell. Die Abhängigkeit von Leuten wie mir steht dem ganzen Land ins Profil geschrieben. Also das professionell anteilnehmende Geschäft mit der Sehnsucht nach Idylle oder in meinem Fall nach Abgeschiedenheit. Aber beeindruckender als diese Erkenntnis ist eigentlich die Pragmatik, mit der hier abgeglichen wird zwischen Touris und der staubigen Straße, den Staus in Port Louis, dem Müll am öffentlichen Park, der Lust, Schnee zu sehen oder eben Großstadt, Berlin, New York, London, Paris, unbedingt Paris. Daher kommen die meisten, die es geschafft haben. Erfolgreiche Liaison aus Insel und Metropolis, Mauritia im fernen Europa, mit bleichhäutiger zarter Braut, der Vater schaut schon mal hinweg über Tattoos auf dem Arm des Mädchens, mit dem Geld des Sohnes hat er schließlich hier ein erfolgreiches Taxiunternehmen aufbauen können. Der Schriftsteller Ney Paul beschrieb Mauritius 1972 als
aufgegebenes imperiales Sklavenlager, unfähig zu wirtschaftlicher oder kultureller Autonomie.
Doch 4 Jahrzehnte später wird Mauritius von der Weltbank zur wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte erklärt. Nobelpreisträger wie Joseph Stiglitz untersuchen das Wunder von Mauritius, um herauszufinden, was Amerika und der Rest der Welt davon lernen können. Von 1970 bis 2010 wuchs das Bruttoinlandsprodukt in Mauritius jährlich um durchschnittlich 5,4%. Auf der Liste der afrikanischen Länder steht der Inselstaat weit oben bei verantwortlicher Regierungsführung, menschlicher Entwicklung und Lebenserwartung. Freie und faire Wahlen brachten mehrfach einen friedlichen Machtwechsel und Mauritius wird als investitionsfreundlicher eingestuft als Frankreich und die Schweiz. Der Wirtschaftsaufschwung war die Folge einer pragmatischen Regierungspolitik. Sie nutzte die hohe Zahl billiger Arbeitskräfte, die Verbindungen zwischen Indien und China und ihren Einwanderergemeinschaften in Mauritius sowie den bevorzugten Zugang zu westlichen Märkten, um die wirtschaftliche Basis zu verbreitern. 1970 richtete die Regierung eine Exportproduktionszone ein. Sie bot Steuervorteile für Firmen, die Güter für die Ausfuhr herstellen und die zollfreie Einfuhr von Rohstoffen. Außerdem waren dort weniger strenge Arbeitsrichtlinien und sehr geringe Löhne erlaubt. Das wiederum lockte Investoren an, vor allem aus Hongkong und China. Die Textil- und Bekleidungsindustrie der Insel boomte, in der überwiegend mauritischen Frauen für die Hälfte des Lohns ihrer Kolleginnen auf den Zuckerrohrplantagen arbeiteten. Das Lomé-Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und den Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifik von 1975 gewährte mauritischem Zucker bevorzugten Zugang zu europäischen Märkten. Und die Textil- und Bekleidungsindustrie wuchs dank Handelsvorteilen im Rahmen des Multifaserabkommens. Die Entwicklung einer Fertigungsindustrie war zwar entscheidend, aber Mauritius verdankte seinen Aufstieg auch der Fähigkeit, im Lauf der Jahrzehnte richtig auf Schocks in der Weltwirtschaft zu reagieren und sich auf künftige Anforderungen einzustellen. Die neoliberalen Regierungen konzentrierten sich stets auf das Exportwachstum, achteten darauf, dass die mauritische Rupie nicht überbewertet wurde, und setzten alles daran, günstige Rahmenbedingungen für ausländische Investoren aufrechtzuerhalten. In der Erkenntnis, dass die wertvollste Ressource der Insel ihre Bevölkerung ist, investierten sie außerdem in einen umfassenden Sozialstaat, der halbwegs akzeptable soziale Sicherheitsnetze, ein kostenloses Gesundheitswesen und kostenlose Bildung bis hin zur Universität bietet. In den späten 80ern schuf die Regierung Anreize, um Investitionen im Bankgeschäft und in Finanzdienstleistungen, in der Informations- und Kommunikationstechnologie und im Luxustourismus zu fördern. Mauritius hat sich zum regionalen Zentrum für Offshore-Banking und Finanzdienstleistungen entwickelt und ist bei wohlhabenden europäischen Urlaubern, vor allem aus Großbritannien und Frankreich, zum Markenzeichen für tropische Strände und Luxushotels geworden.
Mauritius ist eine kleine Insel in the Indian Ocean. Whereby it has been known throughout the world, not only for the tourist industry, but for the whole history from the start, from the very beginning. In fact, Mauritius is well known for tourist industry and for the sugarcane plantation, which is the main bones of the industry, of the economy. The island is very, very well known to the other part of the world. Not only for the tourist industry, but only for the people living in this country. There are several communities whereby we are living peacefully. You'll never see terrorism in this island. All these communities are living peacefully, or working peacefully. Meanwhile, we are not a large community, large industry, large. Whereby all these raw materials, we do not have petrol, we do not have production of cars, but we are small, we are happy. And we are not underdeveloped countries, we all have a step forward to become developing countries instead of underdeveloped. We are trying to be on the page in relation to all these fast moving, whether it's from the westernized, such as productivity. We are not lag behind. Despite we are small, we are trying to be on the page. And the most important in Mauritius, we have a political stability. We don't have racial, we don't have disorders in the politics. Everything is going smoothly. Hopefully, we are on the right track.
Hinter diesen Erfolgen stehen effiziente und offene Institutionen, eine sozialdemokratische Grundgesinnung, Gewaltenteilung und die Achtung des Privateigentums. Entwickelt hat sich all das seit der Unabhängigkeit 1968. die frühere Kolonialmacht Großbritannien und der erste Premierminister des Landes, Sibosagor Ramgoolam, führten Verfahren, Bedingungen und Regeln ein, die seitdem das politische Handeln bestimmen. Das Wahlsystem fördert die Konsensbildung und garantiert, dass alle ethnischen Gruppen vertreten sind. Mauritius hat schon lange eine lebendige Opposition und selbstbewusste Medien. Robuste Verfassungsgrundsätze schützen alle Bürger, die Korruption ist zumindest im afrikanischen Vergleich niedrig und es ist einfach, ein Unternehmen zu gründen.
If you go back west, you'll see our politicians are from like a dynasty. Let's say for example, I am in the politics for nearly 40 years. Afterwards, it will be my son. I don't like this. There should be new changes, new bodies who will represent Mauritius instead of having dynasties, new faces, new generations with new ideas, new updates. Mauritius was owned by the British people, by white men, by white people. This won't be end now. They are still enjoying all these benefits, all our land. Not our land, it was theirs. To take it in the right side, they are developing the country. They are making industries. They are making the economy. They are making good things. They are having right choices, right decision to enhance, to promote process in the world. Instead, like doing in other African countries, whereby they try to take all the profits, all the finance for themselves, but in here not. All the people are enjoying. They are developing the country, whether it's in international industry, labor works, agriculture. They are providing jobs for people, salaries for people, food for people, and they are developing the country through new infrastructure, new building, new commercial centers, new shopping malls. It's only the white people who have these qualities to do positive things.
Oh, it's also,
and on the other hand, that won't say that we are not capable of doing this. We are still learning, and there are other side of this where, in collaboration with both sectors, the owners of the sugar industry, whereby they own almost 3/4 of the island, and the government, they are with helping hands, they are doing right thing for the Mauritian economy. In fact, tourist industry is the backbone of the economy. We are well known for our service, for our quality of service, for the hotel infrastructure. We do provide the services and everything, but there should be a limit in relation to our environmental, to our fauna and flora, and continue investing, continue have new project, continue have large hotel in the island. I don't think it's a good thing. We do have sufficient hotels, and what is happening now, we are continuing having new hotels whereby we don't have sufficient staff. Now what happens, we have to take staff from India, from Bangladesh, from China, because our staff are limited, our population is limited. So why should we continue giving other investors to build other hotels, new large hotels, whereby it will disrupt the economy, the islands also, the originality of the islands, all these aspects whereby in regards to our environment, the government should take decision to stop, to freeze giving licenses, giving other sort of facilities for new hotels.
Ein Blick in die Geschichte erklärt, warum keine der Bevölkerungsgruppen versucht hat, die Macht und damit verbundene Profite völlig in ihre Hand zu bringen und warum ethnische Spannungen in den vergangenen Jahrzehnten nur selten zu Gewalt geführt haben. Noch vor 3 Jahrhunderten war Mauritius unbewohnt. 1598 kamen holländische Kolonisatoren und gaben der Insel ihren Namen. 1721 folgten die Franzosen, die von Sklaven aus Madagaskar und Afrika Zuckerrohrplantagen anlegen ließen. 1814 wechselte die Insel erneut die Kolonialherren. Während der Napoleonischen Kriege übernahm hier das britische Weltreich die Macht. Um den Mangel an Arbeitskräften zu beheben, warben die Briten 500.000 Vertragsarbeiter aus Indien an. Es kamen aber auch welche aus China und aus afrikanischen Ländern. Bis heute scheinen sich die mauritischen Bürger in erster Linie als Hindus, Muslime, Kreolen oder Chinesen zu verstehen. Erst wenn sie die Insel verlassen, werden sie Mauritier. Zwar hat diese Haltung die Entwicklung einer nationalen Identität behindert, die Tatsache, dass die ganze Bevölkerung von Einwanderern abstammt, bedeutet aber auch, dass keine Gruppe für sich einen besonderen Anspruch auf das Land erheben kann, sondern alle gleichberechtigt an seinem Aufbau beteiligt sind. Man könnte also fast versucht sein, Mark Twain zu zitieren, der vor mehr als einem Jahrhundert sagte:
Man kommt auf die Idee, dass zuerst Mauritius geschaffen wurde und dann das Paradies. Und dass das Paradies nur eine Kopie von Mauritius war.
Aber auch im Paradies ist nicht alles perfekt und wenn Mauritius weiter erfolgreich sein will, muss es zwei drängende Probleme bewältigen. Erstens steht der Inselstaat vor neuen wirtschaftlichen Anforderungen. Das Multifaserabkommen und auch das Lomé-Abkommen, die einen bevorzugten Zugang zu europäischen Märkten gewährten, sind nicht mehr in Kraft. Die Landwirtschaft und die Fertigungsindustrie sind immer weniger in der Lage, zum Bruttoinlandsprodukt beizutragen. Die Regierung setzt deshalb auf moderne Technologien und will dabei eine Brücke zwischen Afrika und Asien schlagen. Von Indien hat sie einen Kredit zum Bau einer Cyber City erhalten, in der sich etwa die Barclays Bank, das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte und die Telekommunikationsfirma Orange angesiedelt haben. Außerdem wird zurzeit unter chinesischer Leitung die Sonderwirtschaftszone Yinfei errichtet. Das Projekt kostet 1 Milliarde US-Dollar und soll mit steuerlichen Anreizen Unternehmen aus der Spitzentechnologie, der Pharmazie und der Informations- und Kommunikationstechnologie anziehen. Die Regierung investiert zusätzlich in eine hochwertige Kommunikationsinfrastruktur und in Schulungen für Schulabgänger, um das Potenzial an technisch qualifizierten Arbeitskräften zu vergrößern. Aber es bleibt fraglich, ob Mauritius sich zu dem regionalen Technologiezentrum entwickeln kann, das es gerne sein möchte. Kritiker monieren, die Cyber City sei lediglich ein Standort für Callcenter, wo eine geringe Wertschöpfung erzielt und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern niedrige Löhne gezahlt würden. Gleichzeitig ist die Intransparenz beim Yinfei-Projekt Anlass zu der Sorge, dass die Einheimischen möglicherweise von neuen Kenntnissen und Arbeitsplätzen nur begrenzt profitieren werden. Chinesische Vorbilder in ostafrikanischen Ländern schaffen da wenig Vertrauensvorschuss. Die zweite große Schwierigkeit für Mauritius wird von den wirtschaftlichen Veränderungen und der Arbeitslosigkeit verschärft, sie besteht aber schon seit der Unabhängigkeit. Zwar wird die Insel zu Recht als ein Ort der Toleranz und Kooperation zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen gerühmt, aber nicht alle Gruppen sind gleichberechtigt. Die Kreolen, die Nachfahren der Sklaven, stehen mit ihren vergleichsweise am schlechtesten bezahlten Jobs seit langem ganz unten in der wirtschaftlichen Hierarchie. Die zunehmende soziale und wirtschaftliche Ungleichheit trifft sie am härtesten.
If we take 30 years backwards, you go in every houses, in every family, there is only one girl, only the father. Now what happened? Because why? Because it was only the father who works. The mother keeps the household works. The children don't have car because they are not have enough money to have a car. Nowadays, the economy is increasing, is going for the right direction. The youngsters are working, wife, instead of household, they are working, they need a car. It's not a luxury, it's a necessity to drive. Yeah. In fact, we have a hotel school on Mauritius, whereby they have proper training, and during their training, they are being asked to choose one hotel for the practicing. And we are in relation to this hotel school on Mauritius, whereby we are very friendly, I know them, the director. And sometimes when we need stuff, I talk to my friend. You know, my friend, you have some apprentices. Can you send someone? Oh, can you send someone in the reception, the restaurant, the kitchen? And after the apprentices, I will ask the boy or the girl, do you want to be employed here on a permanent basis? He will tell me yes or no. If he tells yes, so he works here. If he tells me no, then he goes elsewhere.
Ich sitze im Schatten und beobachte die Hotelszene. Adelia, die jüngste Tochter der burischen Familie, steht im aufgeheizten Gelände des Hotels. Zum 5. Mal ist die südafrikanische Familie hier. Keine Kriminalität, hervorragendes Essen, der Service, fast wie zu Hause. Die 400 Jahre Apartheid in Südafrika kennt Adelia nicht. Nur die zynischen Sprüche ihrer Mutter über die Schwarzen und die abschätzigen Blicke der Großmutter, die Folter und Verfolgung miterlebt haben muss, aber auf der Seite der Apartheid-Gewinner. Adelia fordert die 30-jährige Kreolin Anaja zum Tanz. Die zögert. Die unschuldige Szene trägt die Last von 300 Jahren.
Oh,
Michael taucht vor der meterhohen Brüstung des Hotels auf. Seine Zahnlücken erinnern mich an eine enorme finanzielle Herausforderung zu Hause. Einen teuren Affekt gegen mein Älterwerden. Michael ist in Berlin geboren und die Kälte des ihn umgebenden Landes hat ihn zu den vermeintlichen Wurzeln zurückgetrieben. Er hat kaum Zeit, lange zu plaudern. Seine Delfintouren hier in Flick und Flack finden unter den Gästen der Beach-Handball-Weltmeisterschaften großen Abplatz. Schwimmen mit Delfinen heißt praktisch nichts anderes als eine Art Massenjagd von 30 Booten auf ein paar fischende Delfine nahe der Küste, prall besetzt mit zahlenden Gästen aus dem tropensüchtigen Europa. Das mystische Wesen Delfin haut nah. Diese Verlockung ist 50 Euro wert oder mehr. Und die Delfine lächeln ihr eigentümlich monströses Lächeln. Wird ihnen das Treiben zu bunt, tauchen sie ab und sind weg. Weit draußen bei den Pottwalen vielleicht, die dieser Attraktion prinzipiell die kalte Schulter zeigen. Das Meer ist die einzige Unendlichkeit, die Menschen mit meinem Budget zugänglich ist. Aber eines Tages vielleicht auch die kasachische Steppe oder die Prärien in South Dakota oder die Sahara oder das Weltall. Nun ja, das Meer ist da. Der größte Kontinent auf Erden, die Vielfalt der Lebewesen da drin scheinbar grenzenlos, wie ja auch mein Blick darauf. Ich erinnere mich an den kalten Sommer 1987 am Strand von Wustrow auf dem Dars an der Ostsee. Übersät von Marienkäfern, zurückschreckend vor der kalten Meeresoberfläche. Ich ging vielleicht genau wegen dieser Kälte schwimmen. Nach einem Kilometer griff dieses merkwürdige, fast selbstvernichtende Gefühl. Einfach weiter schwimmen, weiter, weiter, weiter in das Nichts. Und nach weiteren 2 Kilometern war der schmale Küstenstreifen schon gar nicht mehr zu sehen. Die Wellenberge hätten mittlerweile Nordsee, Atlantik oder Pazifik sein können. Und mein eigener Körper, der wurde immer kleiner und winziger mit jeder Minute. Die Kälte des Wassers greift nach den Muskelfasern. Nur Minuten später wird mir klar, dass diese scheinbare Ewigkeit einen Preis hätte. Mein Tod nämlich, erstarrend und vermutlich erstickend in der bleigrauen Masse des systemübergreifenden Organismus Ostsee. Das Zurückrudern erfordert Sisyphus-Kräfte, kilometerweit abgeschlagen nach Stunden die Einsicht, dass Wasser nicht mein Medium ist. Wieso nur sind Menschen auf diesem brutalen Weg aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen? Mauritius ist wie gesagt umgeben von einem Ring aus Korallenriffen. 300 Meter vor der eigentlichen Küste brechen meterhohe Ozeanwellen und verheißen die Tiefe des Meeres dahinter. Das Eigentliche. Ich kenne die tropische Tiefsee eigentlich nur aus Filmen wie Findet Nemo oder Dokus auf Arte oder Dreisat. Manchmal wünsche ich mir, mit dem privilegierten und gleichzeitig unschuldigen Blick eines Alexander von Humboldt oder eines Ernst Haeckel der Welt zu begegnen, ungetrübt von Bildern eines Jacques Cousteau oder Crocodile Dundee oder Out of Africa, Planet Earth, National Geographic, also schlicht ohne die vorgekaute Eroberung der Welt. Ich erinnere mich an das wunderschönste Aufwachen meines Lebens. In einer kleinen Holzhütte in Venezuela. Die Amazonen in den Bäumen darüber haben längst ihr Frühstücksgespräch begonnen und die Köpfe der Papageien sind wie übertriebene Übungen von Schauspielern im Umkleideraum. Viel zu groß die Bewegung, um zu sagen, schön, dass du auch schon wach bist, sollten wir nicht was frühstücken gehen. Und dann der fantastische Weg hinauf in den Regenwald. Auf den Spuren der Coca-Bauern und der illegal jagenden Indios. Wie ich verschlafen der knallbunte Trogon auf den unteren Zweigen des nach oben sich scheinbar unendlich fortsetzenden Regenwalds. Ein tiefes Brummen aus dem nicht einsehbaren Dickicht. Was so tief tönt, ist größer als ich. Kaum gedacht, muss ich den Kopf einziehen, um nicht ins Netz der fast handtellergroßen Spinne zu kommen. Und mein morgendlicher Gedanke ist nur, schön, dass ich das Netz ganz gelassen habe. Kurz darauf fliegt der eigentlich unsichtbare Faulvogel auf, weil die Harpie, der mächtigste Greifvogel des Regenwaldes, auf der Jagd nach Affen den Pfad kreuzt.
Das ist schon geil, wenn alle Gliedmassen aufeinander hin und her rutschen, als wären sie irgendwie aus Butter. Und das ist nur der Schweiß oder so. Oder diverse andere Körperflüssigkeiten. Das ist auch egal, ob es hier regnet oder nicht, weil man ja eh irgendwie flüssig ist.
Dieses einmalige Glücksgefühl wird mich nie verlassen. Die Lust, Natur im wörtlichen Sinne zu entdecken, kam mir schon ganz früh wie eine Droge vor. Der Zustand gaukelt mir eine quasi gesunde Beziehung zur umgebenden Natur vor. Diese Beziehung besteht vor allem daraus, genau diese Natur einzuordnen und festzuhalten oder gar festzuzurren. Es ist gar nicht verwerflich, neben der Faszination für das Chaos Regenwald Dinge und Erscheinungen beschreiben zu wollen und das Ganze in etwas Sinnvolles verwandeln zu wollen. Aber eigentlich ist das Gegenteil das Anziehende. Trostlos also manchmal die Wissenschaft, der Fetisch der Erkenntnis. Trostlos auch die Kenntnis der Region, trostlos der Versuch, dem zu entfliehen. Es wird nicht einfach, hier die Dinge zu klären.
Auch der Sommer verschwand, als hätte es ihn nie gegeben. Sonne wärmt noch den Sand, aber das ist zu wenig. Was ich wollte, gelang, leicht wie Blätter sich legen, fünf gezackt in die Hand. Aber das ist zu wenig. Gutes, Böses verschwand, nichts geschah mir vergebens, alles hat hell gebrannt, aber das ist zu wenig. Seine schützende Hand über mich hielt das Leben, hab das Glück gut gekannt, aber das ist zu wenig. Und kein Blatt ist verbrannt und kein Ast brach und Regen hat der Tag mir gesandt. Aber das ist zu wenig.
der Mauritius-Sittich, Echo Parakeet. Endemisch auf der Insel. Endemismus bezeichnet die isoliert stattfindende Entwicklung von Pflanzen und Tieren, die über lange Zeit keinen oder wenig Austausch hatten, wie wir es vor allem auf Inseln wahrnehmen können. Mauritius ist 500 Kilometer von der nächsten Insel Réunion entfernt, 1000 von Mauritius und 1500 vom afrikanischen Kontinent. Wer hier landet und kein Rückticket hat, der bleibt. Wie oft wohl mussten Eidechsen oder Schlangen ertrinken, bevor es zwei oder drei von ihnen auf angeschwemmten Baumstämmen ans Ufer geschafft hatten, um als erste Familie eines sich weiterentwickelten Stammbaumes tatsächlich auf der rettenden Insel sich anzusiedeln. Millionen Jahre erzeugen einmalige Daseinsformen. Diese Seltsamkeit lässt uns bisweilen verwundert aufblicken, wenn nach dem überall erhältlichen Stück Pizza oder dem Hamburger irgendjemand vom Dodo berichtet, dieser dicken, unförmigen Taube, die nicht fliegen konnte, weil es keine Landfeinde gab und mit ihrem seltsam infantilen Gesichtsausdruck und dem watschelnden Gang weltweit ihresgleichen suchte.
Dodo. The dodo is an extinct flightless bird that was endemic to the island of Mauritius. Some fossil remains show. The dodo was about 1 meter tall and may have weighed 10 to 20 kg in the wild. The dodo's appearance in life is evidenced only by drawings, paintings and written accounts from the 17th century. Because these vary considerably and because only some illustrations are known to have been drawn from live specimens, its exact appearance in life remains unresolved. Similarly, little is known with certainty about its habitat and behavior. It has been depicted with brownish-gray plumage, yellow feet, a tuft of tail feathers, a gray naked head, and a black, yellow, and green beak. It used gizzard stones to help digest its food, which is thought to have included fruits, and its main habitat is believed to have been the woods in the drier coastal areas of Mauritius. It is presumed that the dodo became flightless because of the ready availability of abundant food sources and relative absence of predators on Mauritius.
Aber die fetten Vögel, die gar keine natürlichen Feinde kannten, die haben mehr als ein bitteres Seemannsmahl geboten. Ihr Fett brannte gut und leuchtete hell in der Nacht auf dem Weg ins Pfefferland. Besser schon haben wohl die Rabenpapageien geschmeckt und sie waren so leicht anzulocken. Die heutige Stille über den Zuckerrohrfeldern kündet ein wenig vom Verstummen der Welt. Auch wenn der Blick immer noch gen Himmel geht, wenn eines der wenigen Tourismusflugzeuge im Landeanflug das Wellengeräusch unterminiert, prägen doch zu Land hier längst Autos das akustische Geschehen. Mitternacht ist die Insel still. Einzig die wenigen noch verbliebenen Mauritius-Flughunde kreischen dann ab und an und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ihre Stimmen wie ein Nachruf klingen auf die ausgestorbenen Arten in der ansonsten stillen Nacht der Insel. Sollten einst auch Delfine und Seeschwalben, Tropikvögel und Wale verschwunden sein, ist der Mensch zurückgeworfen auf die stummen Krater der Insel und das brüllende Meer. Und die Frage aus dem Flugzeug taucht noch einmal auf. Bin ich hier, um etwas überraschend anderes zu erleben? Oder geht's doch nur um mich selbst und meine Zipperlein? Es ist gleich 23 Uhr. Sandrine entfernt die Deko für die Candlelight Dinners für die indischen Gäste des Abends. Sie ist seit 7 Uhr morgens in Charge und immer noch guter Dinge. Oder gehört das zur Ausbildung? Sie ist 16 oder 17. Der Job kam wahrscheinlich als direkter Anschluss an die Schuluniform. 6-Tage-Woche, Fulltime. Ein anderes Land als Mauritius hat sie noch nicht gesehen. Urlaub demnächst ist schwierig. Auf Mauritius ist schließlich das ganze Jahr über Saison. Auch für die Geckos, die jetzt so langsam die Mauern und Wände übernehmen.